Es geht nicht darum, Frieden wiederherzustellen, sondern Frieden zu bewahren. Es muss jedem Aggressor klar sein, dass eine Aggression einen Preis hat. Und der muss so hoch sein, dass er sich überlegt, diese Aggression zu unterlassen.
Friedensfall, der Podcast der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe mit Wulf Schmiese über Freiheit, Frieden und Verantwortung. Und über die Frage, was braucht Frieden heute?
Was bedeutet Frieden heute? Das ist die Frage einer Podcast-Reihe. Und als ich einem Freund erzählte, wir wollen darüber reden, weil der Westfälische Friedenspreis verliehen wird in diesem Jahr, da sagte er, kommt ihr da nicht 378 Jahre zu spät? Ganz genau so ist es. Wir kommen nicht zu spät damit, aber es erinnert natürlich an den Westfälischen Frieden. Und dieser Westfälische Friedenspreis, der wird seit 1998, also fast so lang wie der 30-jährige Krieg dauerte, wird der vergeben an hochmögende Persönlichkeiten. Und in diesem Jahr soll der Friedenspreis, der Westfälische Friedenspreis, an die NATO verliehen werden. Und der NATO-Generalsekretär soll ihn in Münster am 1. Oktober entgegennehmen. In der Jury, die das entschieden hat, saßen neben dem Bundespräsidenten, neben dem Bundeskanzler, neben dem Ministerpräsidenten auch hochmögende Männer. Und der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen-Lippe e.V., der ist heute unser Gesprächspartner, Dr. Rainer Zinkern. Hallo, Herr Zinkern.
Grüße Sie, Herr Schmiese.
Herr Zinkern, der Westfälische Friedenspreis an ein Militärbündnis. Da stocken erstmal viele und denken, hoppla, ist das denn ein richtiger Preisträger? Wie ist die Jury auf diesen Preisträger NATO gekommen?
Ich glaube, das ist kein wichtigeres Signal und keine bessere Zeit für Frieden und Friedensverständnis gibt als jetzt, um die NATO mit einem Preis auszuzeichnen. Wir alle säßen vermutlich in der Konstellation, in der wir hier sitzen, nicht zusammen und wir würden diesen Podcast nicht aufnehmen können, hätte es die NATO nicht gegeben, die unsere freiheitliche, demokratische und marktwirtschaftliche Ordnung garantiert und bewahrt hat.
Jetzt ist ja unsere Frage auch dieses Podcasts und die Frage, die sich eigentlich viele stellen und über Jahrhunderte vielleicht schon gestellt haben, was bedeutet Frieden heute? Wenn Sie auf das aktuelle Jahr zurückblicken, auf das Jahr 2026, ist für Sie Frieden heute primär die Abwesenheit von Krieg durch die militärische Stärke eben der NATO oder gehört denn im 21. Jahrhundert viel mehr dazu als nur die Abwesenheit von Krieg?
Ich glaube, die Abwesenheit von Krieg und der damit verbundenen Zerstörung ist sicherlich vordergründig das Wichtigste. Aber viel entscheidender ist, dass es sich ja bei der NATO um ein Bündnis handelt, dem freie Staaten freiwillig beigetreten sind. Und es ist insofern eine Ergänzung zur EU, weil wir Staaten da drinnen haben, die nicht Mitglied der EU sind oder Staaten haben, die nicht im Euro sind. Das heißt also, es ist wirklich eine völlig unabhängige Organisation. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der lateinische Grundsatz "Si vis pacem, para bellum", wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, richtig ist. Wenn wir uns nicht vorbereiten für unsere Verteidigung, mit der wir unsere freiheitliche Grundordnung garantieren können, dann wird diese auch nicht überleben können.
Jetzt haben Sie gesagt, die NATO ist ein großes Bündnis, das stimmt. Nicht nur EU-Staaten, 30 Staaten aus Europa plus Kanada plus die Vereinigten Staaten. Herr Dr. Zinkern, Sie leiten selber das Traditionsunternehmen Miele und gleichzeitig eben auch diese wirtschaftliche Gesellschaft hier in Westfalen. Wenn wir jetzt kurz mal bei der heutigen Definition bleiben, also wenn Sie überlegen, jetzt als Manager, wenn die NATO ein Produkt auf dem Markt wäre, dessen Friedensimage Sie als ein Marketingprofi, sag ich mal, und ein Unternehmer optimieren müssten, wo würden Sie da heute am dringendsten ansetzen, damit die Leute nicht erschreckt sind, wenn man NATO mit Frieden in Verbindung bringt?
Ich glaube, ich würde in der Öffentlichkeitsarbeit die Bedeutung der Friedenssicherung herausstellen. Und Frieden ist ja sehr vielfältig. Es gibt den inneren und den äußeren Frieden. Und beides muss gesichert sein und beides muss zusammengehen. Und zum inneren Frieden gehört auch, dass man akzeptiert, dass man den äußeren Frieden verteidigt und dass man für den äußeren Frieden auch etwas tun muss. Also gibt es hier eine Verbindung zwischen beidem. Wenn in einer Demokratie die Verteidigung der Freiheit nicht mehr mitgetragen wird, und das ist das, was ich damit meinte vorhin, dann hat sie eigentlich keine Existenz mehr auf die Dauer. Also muss an dem Image gearbeitet werden. Es muss die Bedeutung, die die NATO für uns hat, einfach nochmal klar herausgestellt werden. Und zwar dahingehend, dass wir unterstreichen und verständlich machen, dass die NATO ein Band um Europa, aber auch ein Band nicht nur um Europa, sondern eine Verbindung zu unseren transatlantischen Verbündeten herstellt. Und damit nicht ein einfaches Bündnis ist, sondern wirklich etwas Umspannendes. Und etwas, was noch einmal von den Staaten in freier Meinung entschieden worden ist.
Jetzt könnten sich ja viele fragen, warum drängt denn die westfälische Wirtschaft eigentlich so hörbar auf diese weltpolitische Bühne, von der Sie sprechen? Warum reicht es Ihnen nicht, in jetzt auch den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, sich um Standortpolitik zu kümmern? Warum müssen Sie Ihre Gesellschaft dahin bringen, die Kernfrage zu beantworten, die wir auch hier diskutieren, was heute Frieden bedeutet? Wie hängt das zusammen?
Es gibt ja die schöne Aussage, ohne Wirtschaft ist alles nichts. Wirtschaft braucht als Voraussetzung Frieden. Und wir sind mittlerweile, um auf Ihre Frage einzugehen, weltweit vernetzt. Wir leben in einer Zeit mit extrem schnellen Nachrichten, mit einer extremen Veränderung. Und das ist nicht Europa, das ist nicht Deutschland, das ist weltweit. Dementsprechend gilt es auch, sich weltweit darauf einzustellen und weltweit zu reagieren. Und deswegen hat dieser Preis an eine europaweite Organisation durchaus seine Berechtigung. Und er ist auch tatsächlich ein Signal an die Wirtschaft. Wir müssen uns für die NATO, für unsere Grundordnung, für unsere Freiheit bekennen. Und das hat seinen Preis.
Und so begründet ja auch die Jury die Auswahl, dass Freiheit und Sicherheit die absolute Basis für Frieden sein.
Schauen Sie, sagen aber, Giscard, wenn ich das gerade sagen darf, Giscard d'Estaing hat, als er den Preis bekommen hat, und er hat ihn bekommen, obwohl er gescheitert ist mit der meiner Meinung nach zwingend notwendigen europäischen Verfassung. Die ist in Frankreich gescheitert, sonst hätten wir vielleicht ein anderes Europa heute. Aber er hat ihn trotzdem bekommen, weil er sich so dafür eingesetzt hat. Und ich bin ein überzeugter Europäer. Und er hat gesagt, wer miteinander spricht, schießt nicht aufeinander. Das heißt, wenn man zusammen wirtschaftet, ist es das naturgebundene Interesse, nicht aufeinander zu schießen. Zerstörung ist das Gegenteil von erfolgreich wirtschaften.
Und jetzt sagen trotzdem, ich habe gerade nachgucken wollen, wann Giscard d'Estaing, der frühere französische Präsident, den Preis bekommen hatte, habe das aber in der Geschwindigkeit nicht geschafft. Nur damit die Hörer wissen, Giscard d'Estaing, also ein ich glaube, ein Liberaler war es, ein französischer Präsident, ungefähr zur Amtszeit parallel von Helmut Schmidt. Und der hat dann später diesen Preis auch bekommen. Helmut Kohl übrigens auch. Jetzt sagen Kritiker, dass durch die Auszeichnung eines hochgerüsteten Militärbündnisses wie der NATO ja auch im Grunde Aufrüstung geadelt wird und nicht Friedensstiftung. Das sagen Kritiker, Pazifisten zumal. Wie beantworten Sie dann diese Kernfrage, dass, auch wenn wir es schon grob schon mal gesagt haben, aber dass eben ein reines Militärbündnis eine Antwort darauf sein kann, dass Frieden hergestellt wird. Also dass im Grunde ein Bündnis, was sich eigentlich immer stärker mit Waffen rüsten muss, weil die Feinde auch da sind, dass das ein Friedensbündnis ist.
Schauen Sie, ich glaube, es geht nicht darum, Frieden wiederherzustellen, sondern Frieden zu bewahren. Es muss jedem Aggressor klar sein, dass eine Aggression einen Preis hat. Und der muss so hoch sein, dass er sich überlegt, diese Aggression zu unterlassen. Das heißt, von der NATO selber geht keine Aggression aus. Die NATO tritt ja auch nur im Verteidigungsfall zusammen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, die NATO ist entstanden aufgrund freien Entschlusses freier Staaten. Und so hat die NATO dann auch aufgenommen, die ehemaligen Ostblockstaaten. Und entscheidend ist doch, und ein besseres Beispiel kann man gar nicht finden, dass zwei Länder, die eigentlich traditionell immer neutral waren, das Land, was am längsten seine Neutralität außer der Schweiz bewahrt hat, war Schweden. Und Schweden ist der NATO beigetreten. Und Finnland ist ebenfalls der NATO beigetreten. Auch die waren immer neutral. Und wenn diese Länder sich entscheiden, der NATO beizutreten, dann hat das ja einen Grund. Und sie haben das in freiem Willen ihrer Völker getan. Und deswegen glaube ich, dass diese Freiheit das Entscheidende ist, mit der der Beitritt zur NATO beschlossen worden ist, um eben mittel- und langfristig jeden Aggressor davon abzuhalten, hier den Frieden zu verletzen.
Die NATO ist also gewachsen und sie hat eigentlich schon seit Gründung auch geschafft, eigentlich feindlich einander gegenüberliegende Staaten in sich zu vereinen und damit quasi zum Frieden zu zwingen, Griechenland und Türkei beispielsweise. Das waren wirklich Staaten, die aufeinander losgegangen wären, was sie dann nicht sind, weil sie im selben Club sind.
Und gerade die Türkei ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel, denn die Türkei ist ebenfalls nicht Mitglied der EU und auch nicht im Euro.
Und trotzdem. Und das zeigt aber auch, Herr Dr. Zimkern, dass die NATO jetzt auch nicht nur perfekte Demokratien hat. Also über die Türkei sagt man ja auch, ist eine imperfekte Demokratie. Also das ist gar nicht der erste Maßstab. Der Westen sieht sich sozusagen größer, anders als die EU. Beispielsweise ist die NATO oder die G7-Staaten ist die NATO ein Bündnis, was ich sage jetzt mal, imperfekte Demokratien mit drin hat. Jetzt haben wir ja gerade ein Problem in der NATO, weil man eine große Sorge hat, weil viele Leute Angst haben, dass auch die USA eine imperfekte Demokratie werden könnten unter Trump und seinem Versuch sozusagen das Land postdemokratisch, wie die Kritiker sagen, zu gestalten. Wie sehen Sie diesen Konflikt? Ist die NATO da friedensstiftend zwischen Deutschland und Amerika und besonders Mark Rutte, der den Preis dann ja entgegennehmen würde, wenn sie ihn verleihen, der NATO-Generalsekretär, der sich ja sehr um Donald Trump bemüht, dass die Leute schon schmunzeln oder dass es ihnen peinlich ist, weil sie sagen, mein Gott, umzirzelt der den Trump. Wie sehen Sie, droht das Aufgabe und wie sehen Sie die Zukunft der NATO mit Donald Trump?
Also zunächst einmal, ich halte es für zu kurz gesprungen, wenn man die USA ausschließlich auf den jetzt amtierenden Präsidenten reduziert. Wie jedes Land der Welt, auch die Türkei, gibt es Wechsel in Regierungen, Wechsel in Ansichten und insofern muss man hier abstrahieren von der Person als Einzelnen und dem Land. Ich glaube, dass Amerika weiter zu Europa steht und an der Seite von Europa steht, ganz einfach aus dem Grunde, weil wir der geborene Partner sind. In den Konfliktherden der Welt zeichnet sich ja ab, dass USA und China miteinander große Themen haben. Wenn dem so ist, dann ist Europa der geborene Partner. Und wir als Europa wiederum können nur überleben zwischen den Weltmächten, wenn wir einig und stark sind. Und das wiederum führt zu einem Win-Win für beide Seiten. Ich glaube, dass, wie gesagt, Rutte es richtig macht, und zwar aus der Erfahrung, die er hat, auch als Ministerpräsident des Königreichs Niederlande. Denn er hat dort die politische Feinarbeit tatsächlich gelernt und weiß, wovon er als Politiker redet, was er jetzt als Generalsekretär der NATO nutzen kann. Insofern weiß er, wie das Parkett bespielt wird. Und ich bin überzeugt davon, dass er weiß, was er tut. Selbst wenn die USA mal mit dem einen oder anderen drohen, so glaube ich nicht, dass sie sich von Europa abwenden werden. Weil auch wirtschaftlich werden sie es nicht können.
Das ist ein bisschen vergleichbar. Ich versuche mal sozusagen die historische Brücke zu schlagen. Ich finde nämlich da, wo Sie den Preis verleihen werden, im Rathaus zu Münster, dem Friedenssaal. Und den Westfälischer Frieden ist dort geschlossen worden. 5 Jahre haben die damals verhandelt. Und es wird im Rückblick ja immer so ein bisschen romantisiert, dass die da alle an einen Tisch gekommen seien, die Kriegsparteien, kamen sie eben nicht. Man hat in Münster und Osnabrück verhandelt. Und weil eine Lehre damals war, setzt die, die sich da gegenseitig an den Kragen gehen konnten, wortwörtlich mit ihren großen weißen Kragen, nicht an einen Tisch. Da hat man also den einen Teil der Kriegsmächte in Osnabrück versammelt und den anderen in Münster. Und jetzt könnte man denken, Da waren also in Münster die Katholiken, würde man denken, und in Osnabrück die Protestanten. Aber nein, es gab eine Macht, die war einerseits katholisch, nämlich Frankreich, und andererseits total gegen die Habsburger gestellt. Und die hat sich dann mit dem evangelischen Schweden zusammengetan in Frankreich. Und die haben dann auch als quasi ein Militärbündnis in Osnabrück gesessen. Und das andere, wenn man so will, hat in Münster gesessen. Ich sage das deswegen, weil wir bei der NATO ja ein bisschen davon ausgehen, dass es eben auch eine große Bündnismacht. Sie haben es gesagt, Herr Dr. Zinkern, sie umklammert sehr viele Staaten, 32 insgesamt, die alle unterschiedliche Interessen haben, auch viele ähnliche Interessen. Und demgegenüber stand jahrelang, jahrzehntelang eine andere Macht, der Warschauer Pakt. Den gibt es nicht mehr. Das war sozusagen das Bündnis der Sowjetunion. Aber es gibt natürlich, die NATO ist ja nicht überflüssig geworden, leider, weil wir sehen, wir haben einen Krieger, nämlich Putin in Moskau, und der Westen und dieses Bündnis von 32 Ländern ist bedroht. Dieser Vergleich mit 1648, zwei Machtblöcke, die einander gegenüber sind, ich bringe den deswegen so ausführlich, weil ich, wenn wir uns mal zurückversetzen in diese Zeit, setz die beiden Gegenmächte nicht an einen Tisch, lass die getrennt voneinander verhandeln. Und was hat man damals gemacht? Man hatte die berühmten Friedensreiter, 50 Kilometer zwischen Münster und Osnabrück, und die ritten los, und das war alles super austariert in Lattbergen. Da hat man die Pferde gewechselt, damit man binnen weniger Stunden die eine Botschaft zum anderen Lager bringen konnte. Und das ging über Jahre. Und ich frage mich heute, haben wir berittene Boten oder haben wir Friedensboten, die zum Kreml sozusagen Botschaften unseres Friedensbündnisses NATO bringen? Gibt es diesen Austausch? Und die Frage an Sie, Herr Dr. Zinkern, wünschten Sie sich, dass es diesen Austausch geben soll?
Natürlich wünschte ich mir, dass es hinter den Kulissen einen permanenten Austausch gibt. Ob es den gibt, weiß niemand so genau. Aber ich würde es mir wünschen, denn dieser Konflikt langsam zulasten der Zivilbevölkerung in keiner Weise mehr zu akzeptierende, zu rechtfertigende und zu ertragende Umstände an. Und zwar zulasten der Zivilbevölkerung. So war es im Dreißigjährigen Krieg übrigens auch. Mhm. Im Dreißigjährigen Krieg wird man immer sagen, es sei ein Religionskrieg zwischen den Evangelischen und den Katholischen. Das ist aber falsch. Es ging um reale Machtpolitik. Es ging um die Vorherrschaft der Kurfürsten zunächst einmal im Deutschen Reich. Das war der eigentliche Auslöser mit dem Pfälzer, der dann König in Böhmen geworden ist, und damit wäre die Macht der Evangelischen im Deutschen Reich zu stark geworden. Es ging dann aber im Laufe des Krieges um handfeste wirtschaftliche, politische und gebietsmäßige Ansprüche, um die dann gefochten und gerungen wurde. Und auch hier geht es in dem Konflikt Russland-Ukraine um handfeste wirtschaftliche, politische und auch gebietsmäßige vermeintliche oder auch richtige Ansprüche. Das Schlimme ist, je länger dieser Konflikt geht, desto mehr gibt es Hass und desto mehr gibt es Aggression. Die einzige Lösung, die ich mir vorstellen kann, ist, dass man im Dialog bleibt. Aber dieser Dialog kann nur funktionieren und zu einem Ergebnis führen, wenn die Parteien auf Augenhöhe sind, wenn jede Partei weiß, sie kann letztlich nicht gewinnen. Und das war das im Dreißigjährigen Krieg Entscheidende, warum es auch 5 Jahre gedauert hat, weil alle Parteien einsehen mussten, keine kann letztlich wirklich gewinnen. Die Zermürbung hat letztlich zu dem Friedensschluss geführt. Im Übrigen ist auch nach dem Friedensschluss noch ein bisschen weiter gekämpft worden. Das nur am Rande bemerkt. Es gab danach noch auch Nachfrieden.
Und genau, weil es natürlich viele, viele übereinander gelagerte Konflikte waren. Im Grunde gab es ja nicht den einen Krieg, sondern es waren ja zig Kriege, die ineinander geschachtelt waren. Und gruselige Zeit, übrigens auch eine Verwüstung, auch allein zwischen Münster und Osnabrück, über was für Verwüstungen diese Reiter darüber reiten müssen. Aber Sie sagen vollkommen zu Recht, es war damals natürlich auch eine Erschöpfung der Kriegsparteien, dass man überhaupt bereit war, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, gut, dann gucken wir, was zu gehen ist. Jetzt hat man ja den Eindruck, die NATO ist ja keine Kriegspartei. Wir unterstützen die Freiheit der Ukraine, wir wünschen ihr, dass sie, also die NATO, sage ich jetzt, wenn wir sagen, weil die NATO spricht ja für, wir sind ja mit der NATO, für alle. Wir wünschen der Ukraine, dass sie Teil des Bündnisses eines Tages vielleicht werden kann, vielleicht auch Teil der EU. Aber direkte Kriegspartei ist die NATO nicht.
Nein.
Oder machen wir uns da was vor und wir sind es doch?
Nein. wir sind ja nicht aktiv in dem Krieg beteiligt als Partei, sondern wir unterstützen wirtschaftlich und materiell die Ukraine. Und insofern sind wir nicht direkte Kriegspartei. China und auch der Iran unterstützen ja auch Russland. Und insofern sind die dann theoretisch auch Kriegspartei, was sie aber weit von sich weisen würden. Und das Gleiche würde ich auch für die NATO sagen. Die NATO muss sicherstellen, dass dieser Krieg A, irgendwann zu einem Ende kommt, aber B, dass er nicht auf die Grenzen der NATO überschwappt. Und das tut es ja gelegentlich schon durch Provokationen, durch Drohnen, durch Raketen, was auch immer. Da ist die NATO in aller Stärke gefordert zu sagen, hier ist unsere Grenze. Wenn und das ist dann eine militärische Aufgabe.
Und das ist eine militärische Aufgabe. Damals, vor über oder fast 400 Jahren, vor 378 Jahren, da hat man ja im Grunde keine Wahrheiten verhandelt. Also nicht, ist Katholizismus besser als Protestantismus, sondern Interessen. Sie haben das auch gerade ja im Grunde gesagt, knallharte Interessen. Aber es gab natürlich etwas zu verhandeln, weil beide Seiten nachgeben mussten und brutal miteinander umgegangen sind. Der Schwedentrunk, der spanische Reiter. Also wir haben bis heute ja noch Begriffe, die quasi aus der Folter von damals erzählen, die es gegeben hatte. Heute ist doch vielleicht anders, dass die NATO sich nichts hat zu Schulden kommen lassen in diesem Konflikt Ukraine-Russland, sich die Ukraine zumindest bis 2014 nicht nachvollziehbar etwas zu Schulden kommen lassen hat und man im Grunde gar keine Verhandlungsmasse hat, sage ich mal. Was soll verhandelt werden? Was sollte verhandelt werden? Sollte die Ukraine auf die Krim verzichten? Eigentlich sagt doch die Ukraine, wir haben nichts zu verhandeln, wir haben nichts getan, wir haben keinen Fehler gemacht und die Landkarte war 1994 so gezeichnet mit russischer Zustimmung, wie sie hinterher von Putin nicht mehr anerkannt wurde. Also was sollte man verhandeln?
Das ist eine sehr gute Frage. Ein Friedensschluss, wenn beide Parteien auf Augenhöhe verhandeln, zu Deutsch also nicht eine Partei klar unterlegen ist, hat immer etwas mit einem Kompromiss zu tun. Wie der aussieht, kann ich nicht beantworten. Ist absolut nicht in der Lage dazu. Aber eines muss man historisch auch richtig einordnen. Die Krim ist von Potjemkin für Katharina die Große erobert worden und war immer Bestandteil des russischen Zarenreiches. Ja, sie war sogar die Sommerresidenz der russischen Zaren. Und erst Chruschtschow hat die Krim aus politischen Überlegungen an das Bruderland Ukraine, die ja Bestandteil der UdSSR waren, verschenkt, in Anführungszeichen.
Weil er, glaube ich, selber Ukrainer war, nicht? Gebürtiger.
Ich glaube es nicht, dass er Ukrainer war, aber es könnte sein. Ich glaube, der Grund war, dass er damit der Ukraine ein Danaer-Geschenk machen wollte, weil da durch die russische Schwarzmeerflotte und durch viele Russen, die auf der Krim lebten, er damit in der Ukraine mehr Russen haben wollte. Denn die Russen waren in der Ukraine nicht sehr beliebt, denn Stalin hat da fürchterliche Dinge angerichtet. Also der hat sich da leider oder wie auch immer genauso verhalten wie wir Deutschen auch, nämlich katastrophal. Und das haben die Ukrainer nicht vergessen. Deswegen war ja auch ursprünglich, wurden die Deutschen ja von den Ukrainern begrüßt, als sie einmarschiert sind. Betone ursprünglich. Also insofern muss man das schon in einem Gesamtkontext sehen, ob die Krim jetzt wirklich zur Ukraine gehört oder nicht. De facto ist sie ja schon weg. Die Frage ist, ob das jetzt offiziell gemacht wird. Die Frage ist tatsächlich, was passiert mit dem Donbass. Auch da geht es um handfeste Interessen, nämlich um Rohstoffe, die da unter der Erde schlummern und die damit verbunden sind. Das macht die Sache so schwierig. Ich glaube aber, irgendwann sind beide Parteien so ausgeblutet und insbesondere auch die Russen so ausgeblutet, dass es zu einem Friedensschluss kommen wird, wie auch immer der aussieht.
Wichtig, dass Sie gesagt haben, dass die Ukraine ja auch unter dem Deutschen Reich und dem Nationalsozialismus gelitten hat, weil heute viele auch entschuldigend sozusagen immer die Russen anführen. Naja, also Russland hat so gelitten und deswegen versteht man schon das Verhalten vieler, die sofortigen Frieden wollen, weil doch Russland so unter Deutschland gelitten hat. Und da sagen die Ukrainer, hört mal zu, Leute, unsere Großväter haben extrem gelitten unter Deutschland. Ihr habt sozusagen fast eine Verpflichtung, auch dieses Land freizuhalten.
Das ist so. Und sie haben zunächst einmal unter den Deutschen gelitten und dann unter Stalin, der die Ukraine wirklich fast entvölkert hat, der hat die Menschen dort verhungern lassen.
Der berühmte Holodomor, genau, das ist sozusagen der nationale Holocaust, so bezeichnen es die Ukrainer, weil man durch eine Kulturisierung, nicht, der Landwirtschaft den Leuten die Lebensgrundlage dort weggenommen hat. Aber die Unterstützung sozusagen auch Deutschlands der Ukraine, jetzt geht der Ukraine die Munition aus für die Flugabwehr. Die Patriots werden nicht mehr geliefert. Deutschland ist sozusagen bis zum Anschlag blank, was die eigene Landesverteidigung angeht. Also da ist das Minimum noch im Land. Wir haben keine Raketen, die wir weiter abgeben können. Wie kann man der Ukraine helfen, damit sie die Flugabwehr wieder vernünftig aufstellen kann?
Ganz ehrlich gesagt, glaube ich, müssen Sie da mit der Rüstungsindustrie sprechen, wie die quasi hier eine Supply Chain aufbauen können, die eine nachhaltige Verteidigung möglich macht. Das kann nicht Aufgabe der WWL sein, das kann nicht Aufgabe der NATO sein, darüber nachzudenken. Die NATO hat getan, was sie tun konnte, und die NATO wird auch weiter tun, was sie tun kann. Aber tatsächlich darf das eigene Land deswegen nicht wehrlos werden.
Es gab ganz zu Beginn des Krieges, oder sagen wir nicht zum Beginn, sondern als deutlich wurde, das ist doch nicht so einfach für die Russen, da über die Ukraine rüber zu marschieren, wie Putin sich das ausgemalt hat. Und da gab es auch Militärexperten, die sagten, ehrlich gesagt, wenn die NATO wirklich dort für einen Frieden sorgen würde, dann würde sie eingreifen in den Krieg und in 4 Wochen wäre der ganze Quatsch von Putin beendet. Weil dieses Verteidigungsbündnis natürlich so aufgestellt war, dass diese, Sie erwähnten vorhin Potemkinsch, aber so sagte man auch, für die vermeintliche große russische Armee gezeigt hatte, nach ein paar Monaten des Krieges, die stecken damit ihren alten Panzern ganz schnell fest. Also es war auch eine Potemkinsche Armee. Und da hätte die NATO doch eigentlich beherzt eingreifen können und dann 4 Jahre Krieg oder 3 weitere Jahre Krieg verhindern können. Wie sehen Sie diese These?
Ich bin überhaupt kein Freund dieser These, denn damit wäre die NATO Kriegspartei geworden. Die NATO hätte in etwas eingegriffen, was ihr nach Satzung eigentlich nicht gestattet ist. Denn die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Die wollten es werden, aber sind es nicht. Und daher hätte sich das nach meinem Verständnis von selbst verboten. Zweitens, ob tatsächlich der Spuk dann 4 Wochen später vorbei gewesen wäre, mache ich auch ein Fragezeichen. Denn Russland war und ist immer noch eine der hochgerüstetsten Nationen der Welt, die allerdings langsam auch wirtschaftlich und in ihrer Supply Chain an ihre Grenzen kommen. Aber auch hier gibt es natürlich wieder handfeste wirtschaftliche Interessen seitens Chinas und Iran, Russland zu unterstützen, so wie es durchaus auch im Interesse westlicher Verteidigungs- oder sagen wir Firmen liegt, in die Ukraine zu liefern. Also hier ist eine durchaus vielschichtige Verflechtung damit verbunden. Und dieser Krieg wäre nicht in 4 Wochen zu Ende gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, Putin ist ebenfalls unberechenbar. Wir wissen nicht, wie er dann reagiert hätte. Aber last not least stellt sich die Frage nicht, denn die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Sie war nicht angegriffen und sie darf nicht in andere Konflikte eingreifen. Was sie darf, ist an Friedensmissionen teilnehmen, wie KFOR zum Beispiel. Das tut sie. Aber sie darf nicht in einen aktiven Konflikt, der sie nicht betrifft, eingreifen. Und dann hätten wir ja auch keinen Friedenspreis verliehen.
Ich hätte an Sie als den Wirtschaftsmann nochmal eine Frage. Wie sehen Sie das nicht nur für Ihr Unternehmen, auch das Ihrer Kolleginnen und Kollegen in Westfalen-Lippe? Wünschte man sich, weil von ganz links im politischen Spektrum bis ganz rechts im politischen Spektrum oder vor allem an den Außenwinkeln wird ja gesagt, der Handel mit Russland, das gibt uns doch im Grunde wieder eine Sicherheit. Also jetzt lass uns diesen ganzen Ukraine-Kram mal ein bisschen hinten anstellen. Das ist ein Konflikt, mit dem haben wir nichts zu tun. Wir sollten die günstige Energie wieder bekommen aus Russland und wir sollten auch da unsere Kunden wieder suchen können. Ist das populär innerhalb der westfälisch-lippischen Wirtschaft, so ein Denken?
Ich habe diesen Gedanken nie gehört und ich würde mich auch gegen diesen Gedanken verwehren. Ja, wir sind auch betroffen gewesen. Wir haben unser Geschäft in Russland geschlossen. Und das tut weh. denn es war ein erfolgreiches Geschäft. Aber ja, und das gehört auch zur Wahrheit, dürfen wir denn zugucken bei dem, was dort alles passiert? Dürfen wir zugucken, wie die Zivilbevölkerung systematisch kaputt gebombt wird, beziehungsweise die Infrastruktur, um die Zivilbevölkerung zu stören und um der Zivilbevölkerung zu schaden? Es also nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Soldaten geht, sondern hier ganz bewusst die Infrastruktur der Zivilbevölkerung zerstört wird. Dürfen wir das zulassen? Dürfen wir da zusehen? Ich glaube, nein. Und die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, ist hier tatsächlich die der wirtschaftlichen Sanktionen. Ist das wirklich nachhaltig wirksam? Hilft das? Mache ich leider auch ein Fragezeichen. Aber es ist zumindest mal ein Signal der Solidarität.
Haben Sie den Eindruck, dass auch in Ihren Kreisen, dass die NATO wieder populärer geworden ist? Wir erinnern uns Macron, der übrigens auch einmal den Westfälischen Friedenspreis bekommen hatte. Der hat die NATO mal für hirntot erklärt. Der hat gesagt, im Grunde ist dieses Bündnis nichts mehr wert. Auch Trump hat ja schon, Trump 1 in seiner ersten Amtszeit über die NATO gelästert. Dann gab es aber auch Friedensbewegungen, die sagten, das Bündnis soll genauso abgeschafft werden wie der Warschauer Pakt. Wofür brauchen wir die NATO? Glauben Sie, dass durch den Konflikt und das Verhalten der NATO Ihr künftiger Preisträger an Popularität gewonnen hat?
Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass das Verständnis für unsere Verteidigungsfähigkeit dadurch wächst. Die Aussage von Macron muss man sicherlich im Kontext dessen sehen, was er damals gesagt hat. Den Kontext kenne ich jetzt nicht, deswegen kann ich das nicht kommentieren. Aber vermutlich hat er das bezogen auch auf die verschiedenen Stimmungen innerhalb der NATO-Staaten. Und vermutlich hat er es auch darauf bezogen, dass dass der Verteidigungsetat nicht in allen Ländern gleich groß ausgefallen ist. Was ja auch der Trump zu Recht moniert hat.
Und Obama schon vor ihm. Das war ja keine Trump'sche Idee. Genau. Das hat ja schon Obama gesagt. Das ist ja nun schon Jahrzehnte alt fast, dass die Länder zu wenig investieren.
Insofern hat das zu einem Umdenken in Europa geführt und das ist gut so. Und noch einmal, ich glaube, dass wir die NATO als ein starkes Band um Europa brauchen und ich hoffe, dass das mehr und mehr Menschen auch deutlich wird. Ich habe die Mauer, ich habe den Warschauer Pakt erlebt. Bin selbst Soldat gewesen. Ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Und ich weiß daher auch zu schätzen, wenn man hinter die Mauer gefahren ist, also hinter den eisernen Vorhang, was unsere Freiheit bedeutet. Aber wir haben natürlich viele Menschen, die haben nur in Freiheit gelebt, nur in Wohlstand gelebt, nur in Demokratie gelebt. Die haben sich nicht wirklich innerlich damit auseinandergesetzt, was bedeutet die andere Seite. Und deswegen ist es so wichtig, das wieder deutlich zu machen. Und ich lehne es ganz strikt ab, wenn ich Stimmen höre von den Gegnern unserer Preisverleihung, die NATO hätte Putin in den Krieg gegen die Ukraine getrieben, weil die Ukraine unter Umständen hätte NATO-Partner werden können, weil. Das ist natürlich totaler Kokolores. Putin hat nicht nach der Ukraine gegriffen, weil es die NATO gibt oder weil die NATO ihn bedrängt hat. Richtig ist, dass Putin sich dem Westen öffnen wollte, das aus anderen politischen Überlegungen heraus nicht zum Tragen gekommen ist. Und genauso richtig ist, dass Putin irgendwo in sich den Drang fühlt, die Stärke des Russischen Reiches wiederherzustellen und das Gefühl hat, wie viele Russen auch, dass nach Gorbatschow Russland seine Weltbedeutung verloren hat, die sie nun wieder erlangen wollen.
Weil Sie gerade die Kritiker selber ansprechen und wir haben auch mit Heribert Prantl gesprochen, die Kritiker dieser Vergabe dieses Friedenspreises an die NATO, und Heribert Prantl war sozusagen in einer Gegenjury, die einen alternativen Westfälischen Friedenspreis, es gibt ja auch den alternativen Friedensnobelpreis, und so hat sich eben ein Gegenbündnis gegründet, Sie sprachen es gerade an, und was in Münster zu einer, ja, seinen Unmut dort laut gemacht hat. Wenn Sie das jetzt sehen als jemand, der Jahrzehnte auch diese Jury kennt und den Westfälischen Friedenspreis mit verliehen hat, finden Sie das schade, dass es sozusagen so eine Spaltung gibt diesmal? Und gibt es oder gab es da auch in der Jury ein bisschen so eine Reue, dass man dachte, vielleicht war die NATO dann doch als Preisträger das nicht wert, dass jetzt ausgerechnet in Münster da so ein kleiner Furor entstanden ist?
Schauen Sie, erstens haben wir unsere Entscheidungen lange, lange getroffen oder die Jury lange getroffen, bevor dieser alternative Friedenspreis überhaupt ins Leben gerufen wurde. Zweitens haben diejenigen, die den ins Leben gerufen haben, mit uns überhaupt nicht das Gespräch gesucht und sich mit uns auseinandergesetzt, um zu verstehen, was unsere Gründe sind, was uns umtreibt, sondern haben einfach gesagt, wir sehen das anders und deswegen müssen wir einen alternativen Preis gründen. Der Preis geht, wenn ich das richtig verstanden habe, an eine Organisation, die sich mit Kriegsdienstverweigerern befasst oder die unterstützt. Und ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigern. Wir haben auch in der Bundesrepublik Deutschland mit denjenigen, die verweigert haben und Sozialdienst geleistet haben, Menschen gehabt, die einen ernsten Beitrag für unsere Gesellschaft und für unser Land nur in anderer Form geleistet haben. Und das muss man akzeptieren. Was ich aber nicht akzeptiere, ist, wenn diejenigen, die sagen, wir sind bereit, unser Land und unsere Freiheit zu verteidigen und wollen nicht nur die Autobahn absperren, dass der Gegner hier mal gerade schneller durchfährt, und wollen nicht, dass unser Land im Krieg zerstört wird, sondern wir wollen uns verteidigen, dass die als Kriegshetzer, Kriegsvertreiber, Mörder oder sonst was bezeichnet werden. Das sind sie nämlich mit Sicherheit nicht. Das muss einfach sehr deutlich gesagt werden. Ich hätte es sehr begrüßt, wenn wir im Vorfeld sehr viel mehr hätten diskutieren können. Ich habe mich der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Preisorganisation auseinandergesetzt. Wir hatten einen öffentlichen Dialog, in dem sie auch da waren, in dem sie auch hätten Fragen stellen können. Und ich habe im Zuge dessen auch mit denen diskutiert. Noch einmal, ich habe gar nichts gegen Kriegsdienstverweigerung. Ich finde es richtig, dass es auch möglich ist, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Aber genauso muss es möglich sein zu sagen, ich stehe für mein Land ein und ich will hier nicht die Autobahn absperren lassen, damit es schneller geht, sondern ich will meine Freiheit, meine Überzeugung, mein Verständnis von Demokratie, von Marktwirtschaft verteidigen.
Sie sagten ja, Sie seien selber Soldat gewesen und Sie sind aber auch Zeitgenosse oder auch die Alterskohorte jener, die auf dem Bonner Hofgarten gegen die NATO-Nachrüstung demonstriert haben. Das war ja eine riesen Friedensbewegung der Leute, als Sie so Anfang 20 waren. Haben Sie teilweise damals sozusagen Diskussionen gehabt, warum gehst du zur Bundeswehr und warum bist du nicht hier dabei? Und hat sich das hinterher, wie sehen Sie heute da Ihre Leute aus, die sozusagen mit beim Bonner Hofgarten dabei waren, in Ihrem weiteren, was weiß ich, Klassenkameradenkreis oder so. Wie sind die heute drauf, was die NATO angeht? Hat sich das ein bisschen beruhigt?
Zunächst einmal, ich war nicht im Bonner Hofgarten, ich war ja Soldat und ich habe in Freiburg studiert und nicht in Bonn. Als ich in Köln studiert habe, war das Spektakel schon vorbei. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, in ein Gespräch zu gehen, um zu diskutieren, die Meinung der anderen kennenzulernen, zu verstehen und mich mit der auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass ich sie zu meiner Meinung mache, aber ich muss sie verstehen. Und das haben wir schon als Studenten gemacht. Ich habe in Freiburg studiert. Freiburg hatte den Spitznamen Polizeiburg, weil es eine grüne Hochburg war auf der einen Seite und viele Hausbesetzer gab. Und also es war eine wilde Zeit in Freiburg damals. Und ich bin bewusst auch in diese Szene gegangen, um mich mit denen zu unterhalten. Ich wollte verstehen, was treibt die an? Und den NATO-Doppelbeschluss haben viele einfach nicht verstanden, konnten ihn vielleicht auch nicht verstehen. Ich habe es dagegen als sehr mutig erachtet, dass der NATO-Doppelbeschluss zustande gekommen ist. Und dass es war Helmut Schmidt, da sehr klar dafür gestanden ist, dass er zustande kommt. Und ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn er nicht zustande gekommen wäre. Denn er war auch ein deutliches Signal an den Warschauer Pakt. Wir stehen für unsere Freiheit ein. Wir verteidigen uns. Und das heißt im Klartext, ihr müsst damit rechnen, ihr kriegt uns hier nicht für frei und für nichts. Zweitens, bei den Warschauer Paktstaaten gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Die waren von Russland besetzt. Die waren gezwungen, in den Warschauer Pakt einzutreten. Das ist nicht eine freie, demokratisch getroffene Entscheidung gewesen. Und ich bin überzeugt davon, wenn die Menschen nicht so viel Angst gehabt hätten, dann wäre da durchaus auch eine Bewegung entstanden, einerseits frei für ein Militär und andererseits gegen eine Besetzung durch Russland. Es hat es ja auch gezeigt, der Aufstand in Prag, der Aufstand in Deutschland, dass es diese Gegenbewegung gab, die heftigst unterdrückt wurden. Und natürlich haben die Menschen mit Angst gelebt. Und deswegen konnten sie sich nicht äußern. Wir können uns äußern. Und viele Jugendliche haben damals in Bonn mitgemacht, sind aufmarschiert, aus meinem Verständnis heraus, weil sie vielleicht die Hintergründe nicht wirklich zusammenbinden konnten. Und weil sie vielleicht Angst hatten, dass sich möglicherweise tatsächlich noch einmal ein massiver Weltkrieg wiederholt und dass ein Atomschlag wie auch immer einfach alles zerstört. Und ich respektiere auch Menschen, die davor Angst haben. Aber trotzdem, man muss der Realität ins Auge gucken. Und ich habe es eingangs gesagt, si vis pacem parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Ich bin in die Schule gegangen am Bodensee, in einem ehemaligen Zisterzienserkloster Salem. Dort steht im Kaisersaal über einer der Supraporten, das sind über den Türen die Inschriften, nulla salus bellum, kein Heil durch den Krieg. Krieg wird nie Heil bringen. Krieg wird immer nur Zerstörung, Desaster, Katastrophe bringen. Aber es muss jedem klar sein, das gilt auch für die Gegenseite. Und es ist nicht einseitig. Und deswegen war der Doppelbeschluss damals richtig und er war mutig.
Und er ist durchgesetzt worden.
Und er ist durchgesetzt
worden. Und hat hinterher dann, wie viele sagen, zum Ende auch.
Und ich glaube auch, wenn ich das nachschieben darf, ich glaube auch, dass innerhalb der damals recht jungen Grünen Partei und innerhalb von denjenigen, die das damals mitgetrieben haben, auch ein Umdenken stattgefunden hat. Auch dort haben die Realpolitiker ja deutlich die Überhand gewonnen. Wenn Sie Joschka Fischer in Münster gehört haben, dann hört er sich heute ganz anders an als vor 40 Jahren oder vor 35 Jahren.
Ja, die Grünen haben sozusagen sich gewandelt zur Pro-NATO-Partei. Das kann man, glaube ich, sagen und waren auch Vorreiter bei der Unterstützung der Ukraine mit militärischen Mitteln. Wenn wir uns fragen, Herr Dr. Zinkan, was Frieden heute bedeutet, dann müssen wir eigentlich ja auch fragen, wer definiert das eigentlich? Denn über diesen Preis haben 11 Männer und keine einzige Frau entschieden. Ich sage nochmal, dieses Gremium, was ja hochmögend besetzt ist, der Bundeskanzler, der Ministerpräsident, der Bundespräsident, der deutsche Botschafter in Russland, Jean-Claude Juncker, der ehemalige Premier von Luxemburg und Präsident der EU-Kommission, Sigmar Gabriel für die SPD, auswärtiger, also früherer Außenminister, Atlantikbrücke-Chef, Cem Özdemir, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, Jens Weidmann, Bundesbankpräsident, Stanislav Tillich, ehemaliger Ministerpräsident des Freistaats Sachsen und Sie. 11 Männer. Und da sagen jetzt viele, ist das denn eigentlich noch zeitgemäß, dass so eine reine Männerrunde sagt, was bedeutet Frieden heute und damit dann einen Preis auslobt?
Ich finde das eine sehr berechtigte Frage. Denn zu der Zeit, als ich in der Bundeswehr war, war es auch undenkbar, dass Frauen an der Waffe Dienst hatten. Ich glaube tatsächlich, dass es uns gut täte, wenn wir auch Frauen in die Jury aufnehmen. Wir haben uns aber nicht bei der Jury oder die Jury ist nicht zusammengesetzt aufgrund des Geschlechtes, sondern aufgrund der Erfahrung, der Lebenserfahrung und dem Hintergrund, den jeder Einzelne mit an den Tisch bringt, wo wir dann diskutieren können oder Vorschläge einbringen können oder Vorschläge bekommen, die aufgrund dessen einfach anders beurteilt werden können. Ich habe überhaupt nichts dagegen, auch weibliche Jurymitglieder hier aufzunehmen oder weibliche Jurymitglieder mit zu berücksichtigen. Ich muss gestehen, ich habe mit dieser Diskussion mich nie auseinandergesetzt. Das ist erst im Zuge dieses Jahres eigentlich so doch eher massiv nach vorne getragen worden. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen und schauen müssen, ob wir da auch geeignete und interessierte Persönlichkeiten finden. Denn bei der Liga, in der wir hier spielen, müssen das natürlich auch die entsprechenden Persönlichkeiten sein.
Mhm. Alle 2 Jahre wird er verliehen und vielleicht hören jetzt die ihrer Meinung sind und auch die Kritiker, die sagen, das ist ein reiner Männerklüngel, dass bei der nächsten Preisvergabe dann möglicherweise auch Frauen in der Jury mitsitzen. Das ist sozusagen ihre Ankündigung.
Es ist zumindest so, dass ich diese Frage und diese auch Kritik ernst nehme. und dass wir uns als Vorstand der WWL damit auseinandersetzen werden und schauen werden, was machen wir daraus. Das bedeutet aber in erster Linie, dass wir Kandidaten finden müssen und dass die Kandidaten dann, oder Kandidatinnen, Entschuldigung, dann auch bereit sein müssen, in diese Jury einzutreten und sich mit uns quasi mit dem gemeinsamen Ziel, mit diesem Friedenspreis auf die Bedeutung von Frieden und Wirtschaft, die einander bedingen, aufmerksam zu machen, dass sie sich dahinter gemeinsam mit uns versammeln.
Mhm. Vielleicht haben wir ja auch bis dahin dann eine Bundespräsidentin, wer weiß das. Und weil ich bei Präsident bin, jetzt habe ich es gefunden, Giscard d'Estaing, der frühere französische Präsident, hat nicht in seiner Funktion als französischer Präsident, das war in den 70er Jahren, sondern eben als Präsident des EU-Verfassungskonvents, Sie hatten es gesagt, vor genau 20 Jahren, 2006, den Westfälischen Friedenspreis bekommen. Eine Abschlussfrage habe ich noch, ganz zum Schluss. Wenn Sie jetzt der NATO bei der feierlichen Übergabe im historischen Rathaus genau einen Satz mit auf den Weg geben dürften, was echter Frieden heute bedeutet und wie sie ihn in den nächsten 5 Jahren zivil stiften kann, wie würde dieser Satz lauten?
Ich glaube, dass das sehr schwierig ist, auf einen Nenner und einen Satz zu bringen. Warum? Weil politisch würde ich sagen, wir müssen immer in einem Gesprächskontakt auch mit politischen Gegnern und auch mit Ländern, mit denen wir uns schwer tun, bleiben. Und dafür ist Sorge zu tragen. Aber die NATO ist keine politische Organisation, sondern sie ist ein Verteidigungsbündnis. Und deswegen würde ich sagen, noch einmal, si vis pacem, para bellum, also sei vorbereitet und durch diese Vorbereitung sichere den Frieden in Europa. Wir können ja nicht den Weltfrieden sichern, aber zumindest den Frieden in Europa. Und tue das, sprich darüber und sorge dafür, dass wir ein anderes Image bekommen als NATO weltweit, aber auch bei den Bevölkerungen in Europa, die dem kritisch gegenüberstehen.
Herr Dr. Zinkan, wir haben drüber gesprochen. Das ist der Sinn, dass man eben auch die Kritik mit reinbringt bei einem Thema, was nicht vielen selbstverständlich erscheint, dass ein Militärbündnis den Friedenspreis bekommt. Und Sie haben das hier nochmal erklärt, was Sie bewogen hat. Am 1.10. wird in Münster dann der Friedenspreis übergeben vom Bundeskanzler an Mark Rutte. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und mir fällt vielleicht noch ein Satz ein. Im Latein gibt es viele wunderbare Weisheiten. Und eine davon ist, quod quod agas prudenta agas et respice finem. Was immer du tust, tu es richtig und bedenke dabei das Ende. Also bedenke auch die Gefahr.
Mhm. Klar. Deswegen.
Und dann gibt es noch einen Spruch, den könnte ich auch nochmal zitieren. Es gibt manche, die dem Marc Aurel zugeschrieben haben. Er ist aber nicht von Marc Aurel, sondern ist von einem schwäbischen Philosophen namens Oettinger, nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten, denn dieser Oettinger lebte im 19. Jahrhundert. Und er hat gesagt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Weisheit, das zu erkennen, was ich nicht ändern kann, und den Mut, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also, es ist immer ein schwieriger Balanceakt zwischen Mut, Weisheit und Gelassenheit.
Wir sind gespannt auf den 1.10.2026 und auch, wie es danach weitergeht, wer dann in Zukunft den Westfälischen Friedenspreis bekommt. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank Ihnen.